Und Jesus, ja, für unsere Abendstunde wieder beginnen.
2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau aus Gott haben, nicht nur von Gott, sondern aus Gott, einen Bau aus Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Wieder gewaltiger Ausspruch Gottes durch den Apostel Paulus, dem es ja gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden. Ihm, dem die Geheimnisse Gottes, die Geheimnisse des Christus, die Geheimnisse des Evangeliums, das Geheimnis der Gottseligkeit und wie sie alle heißen mögen, die übrigen Geheimnisse, nur ihm anvertraut sind. In diesem ersten Vers ist vielleicht die gewaltigste Aussage in den Worten, das Haus aus den Himmeln, aus Gott, sei nicht mit Händen gemacht. Deshalb die gewaltigste Aussage in dem ersten Vers, weil der Hebräerbrief uns belehrt, unter dem Ausdruck nicht mit Händen gemacht, sind nicht geschöpfliche Hände gemeint, sondern die Hände Gottes. Weil die ganze Schöpfung ist ein Werk der Hände Gottes, ist also mit Händen Gottes gemacht. Wir wollen die Stelle anschauen. Im Hebräerbrief, Hebräer 9. 11. Christus aber gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter oder der zukünftigen Heilstaten Gottes in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte. Oben wird die Stiftshütte beschrieben, des Mose. Und Mose hat ja die Stiftshütte erstellen müssen, dürfen, nach einem Modell, das der Engel ihm auf dem Berge Sinai gezeigt hat. Ein Modell von einer Hütte im himmlischen Heiligtum. Im himmlischen Jerusalem. In Verbindung mit der größeren und vollkommenen Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. Ah, klar. Und jetzt dürfen wir mal staunen. Und es wäre gut, wir kämen je länger, je weniger nicht aus dem Staunen heraus beim Lesen der Schrift. Unser Leib, irdisches Haus genannt, Hütte genannt. Unser irdisches Haus, die Hütte, wenn die zerstört wird, so haben wir einen Bau aus Gott. Aha. Stimmt genau mit der gewaltigen Aussage überein. Was aus Gott selbst herauskommt, ist nicht von dieser Schöpfung. Und das Wunderbare und Köstliche hier besteht noch darin, dass diese Aussage für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich erfasst werden darf. Nicht wir jetzt als Gemeinde Jesu Christi, als Leib des Christus, haben mal zusammen am Bau, das stimmt auch, jeder Einzelne von uns. Bitte einige Verse vorher in Kapitel 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht auf das schauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, vergänglich. Das aber, was man nicht sieht, ist äonisch. Hat Dauer während den Zeitaltern vorerst. Jetzt dürfen wir wissen, jeder Einzelne von uns, wenn unsere Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau aus Gott, nicht mit Händen gemacht. Ein äonisches Haus, vorerst für die Zeiten der Zeitalter, in den Himmel. Die Glieder am Leibe des Christus haben sowohl, und das ist das Wunderbarste, einen neuen inneren Menschen, von dem wir eben gehört haben, der gedeiht umso prächtiger, als der äußere Mensch verdirbt, zerstört wird. Und dieser innere neue Mensch des Herzens, zuerst samenmäßig hineingelegt durch die Gnade Gottes, und dieser Same heißt Jesus Christus, der durch den Glauben in realistischer Weise nun in unseren Herzen wohnt, besitzen wir in diesem inneren neuen Menschen ein Gottesleben, das unauflöslich ist. Wir haben gelernt, das ist mehr als ewiges Leben, das heißt als äonisches Leben, Leben für die Zeitalter. Nicht nur mehr ist das, sondern das ist das Leben, das in Christo Jesu ist, ohne Anfang und Ende, ist das Leben, das in Gott ist, ohne Anfang und ohne Ende. Dieser innere neue Mensch ist von Gott gezeugt und aus Gott geboren. Und deshalb kann der, aber nur bitte der innere, kann der nicht sündigen. Und zum Glück ist dieser innere neue Mensch vollständig unsichtbar. Und der hält nicht nur für die Zeiten der Zeitalter, ja, das wollte ich ja sagen. Wir besitzen sowohl durch die Gnade, Barmherzigkeit Gottes, diese Kraft des unauflöslichen Lebens aus Gott und aus Christus, sowohl als äonisches Leben. Nicht so, dass wir nicht gleichzeitig, also wer dieses Leben hat, der lebt selbstverständlich auch während allen noch kommenden Zeitaltern. Ich spreche das aus, weil das an einer Stelle in einem Paulusbrief wichtig ist zu beachten, weil er von beidem spricht. Kraft eines unauflöslichen Lebens und äonisches, ewiges Leben. Und nun hier, auch hier ist es wichtig, weil dieser Bau aus Gott für uns vorerst für die Zeiten der Äonen ist. Ein äonisches Gewicht von Herrlichkeit. Und zwar besitzen wir einen Bau aus Gott, oder haben wir einen Bau aus Gott, wenn diese Hütte abgebrochen ist. Ein Haus nicht mit Händen gemacht, also nicht von dieser Schöpfung ist. Und jetzt ein äonisches in den Himmel. Das heißt, beim Abschluss der Äonen bleibt nur noch das unauflösliche Leben. Alles. Das heißt, bleibt und geht dann von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Denn in diesem, freilich, seufzen wir und sehnen, überkleidet zu werden, wenn möglich. Wir haben ja im 1. Korintherbrief die wunderbare Zeugnisreihe der Entrückung. Und wir werden sehen, wie Paulus in den beiden Korintherbriefen Herrlichkeiten unserer Stellung und unserer Berufung bezeugen darf, die fast durchgehend weitere Herrlichkeiten dieses einmaligen Geschehens der Entrückung der Gemeinde Jesu beleuchten, in Einzelheiten noch verklären. Also wie jetzt zum Beispiel hier, oder wenn dieses Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, und wenn der äußere Mensch zerfällt, wird der innere erneuert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Schreibt Paulus weiter. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Behausung, die aus dem Himmel ist. Aber die Himmel werden ja auch vergehen. Ja, die Himmel. Aber wieder sind wir im Hebräerbrief belehrt worden, dass Christus nicht in die Himmel hinaufgegangen ist, sondern über alle Himmel hinausgestiegen ist, in die wirkliche wieder Unendlichkeit Gottes des Vaters. Und dann heißt es, in den Himmel, Einzahl, in den Himmel selbst. Und aus diesem Himmel selbst, da ist unsere neue Behausung, unser Haus aus Gott. Und da ist mir gerade heute Abend beim Lesen dieser Zusammenhänge so groß und wichtig geworden, weil ich mir die Sache bis jetzt mehr so vorgestellt habe. Haben wir ein Haus aus Gott, aus dem Himmel? Da habe ich mir ein Haus vorgestellt, mit Zimmern und Salon und was zu einem Haus und Inhalt und Herrlichkeiten gehört. Nein, es handelt sich hier um eine neue Körperlichkeit. Denn es handelt sich ja, wenn wir, jeder Einzelne, entkleidet werden, das heißt, diesen äußeren Menschen ablegen, dann werden wir überkleidet. Also jeder Einzelne persönlich hat dann so, der Vergleich ist wieder biblisch flott da, Mose die Hütte, klar. Aber Salomo hatte ein Haus, Tempel. Gott wohnte sowohl in der Hütte des Mose, im Allerheiligsten, aber im Haus des Salomo, wohnte Gott auch im Allerheiligsten. Das war seine Behausung, sein Haus, Gottes. Die wunderbarsten Verheißungen da. Denn wir freilich, die der Hütte sind, seufzen beschwert, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Eigenartiger Ausspruch. Also was geschieht mit dem Verweslichen an uns, dem Sterblichen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was geschieht mit unserem vergänglichen äußeren alten Menschen? Darf man fast nicht sagen, ne? Der wird von Christus verschlungen. Ich darf mich korrigieren. Den hat Christus schon verschlungen. Wo steht denn das geschrieben? Freut mich, dass es uns allen so geht wie mir. Man staunt und sagt, ja halt mal. Sowas ist ja nicht möglich. Doch. Wie viel ist denn vor unserem Gott unmöglich an Herrlichkeit und Rettung? Blättern wir zurück zum Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15. Unmittelbar anschließend an das Kurzzeugnis der Entrückung, wo es so wunderbarweise heißt, Vers 51, wir werden aber alle verwandelt werden. Alle, ohne Bedingung, einfach als Ausübung der Treue, der Gnade und Zusage unseres Gottes. Wir werden aber alle verwandelt werden, en atomo und in einem Augenblick. Es ist gut, wenn wir hier bei diesem Wort uns wieder erinnern, an die Zeugnisse der letzten Stunde, Klarstellung, Bibel, Wort Gottes mit seinem Zeugnis oder Lehre der weltweiten Wissenschaft punkto Entwicklungstheorie oder Evolution. Die Jahrmillionen dieser Entwicklung, die da gelehrt werden, und glatt abgenommen werden. Und wer da nicht mitmacht, ist ein Tor. Ja, ist in Ordnung, sind wir. Gott stellt sich selber drunter, dass seine Torheit weiser ist als die gesamte Weisheit der Menschen. Was geschieht in einem Augenblick hier? Etwas vom Unglaublichsten, was die Schrift bezeugt. Jetzt sind wir noch das, was wir sehen und sind, nach dem äußeren alten Menschen, mit Seele und Geist und gesamten Altbestand des vergänglichen Menschen. Und wenn die Posaune ertönt, dann sind wir im nächsten Augenblick alle. Wie? Dem unendlichen Gott und Vater gleich. Nächsten Augenblick. Es ist gut, wenn wir uns an solche göttlichen Aussprüche gewöhnen. Glauben. Essen. Besitz ergreifen. In einem Augenblick. Was habe ich gesagt? Wir werden sein wie Gott der Vater. Ist das etwas gewagt? Sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist das gewagt? Ja, bitte.
Ich und der Vater Ich und der Vater sind eins. Welche Ehre gibt der Vater dem Sohn, dass er sagen muss, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater.
Ja.
Ein solches Einssein, unvorstellbar.
Aber das reicht nicht zu dem, was ich gesagt habe. Für Jesus stimmt das 100%, aber jetzt für uns. Die Stelle, wo wir lesen, im Johannesbrief, wir werden ihm gleich sein, werden ihn sehen, wie er ist, da ist die Rede vom Vater, mal die Stelle lesen. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das heißt gleichzeitig, erst wenn wir ihm gleich sind, dem Vater gleich, wie der Sohn dem Vater gleich ist. Wenn sieht denn der Vater, wenn er den Schüler Christus anguckt, wenn sieht er denn? Dann sieht er den Christus. Erst wenn wir ihm gleich sein werden, sind wir fähig, ihn zu sehen, wie er ist. Vorher wäre das gar nicht möglich, den Vater. Denn niemand hat Gott je gesehen. Jetzt stellt euch vor, was uns geschenkt ist. Von einem Augenblick zum anderen ist der Herrlichkeitsleib des Christus vollendet. Zu jedem guten Werk der Versöhnung des Alls, die durchzuführen, völlig geschickt. Von einem Augenblick zum anderen. Und was vom Alten noch nicht geordnet ist, wird vor dem Richterstuhl Christi in kürzester Frist, wir wissen, den ersten 3,5 Jahren, während da unten die Gerichte laufen, bereinigt. Und was geschieht dann? Und dann stellt der Sohn seinen verklärten, vollkommen gewordenen Leib dem Vater vor. Ganz wunderbar. Also, was wir lesen wollten, gerade anschließend an den Kurzbericht der Entrückung in 1. Korinther 15, Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Also zuerst haben wir gelesen, es wird verschlungen. Und auf unserer Seite heißt das, wir das empfangen. Uns Unsterblichkeit anziehen. Und so weiter. Und dann das gewaltige Wort, das Paulus nun zitiert aus dem Alten Testament. Das Wort ist dann erfüllt, was geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Was haben wir gelesen? Dass das Sterbliche, Verwesliche an uns vom Leben verschlungen wird. Und dann haben wir gelernt aus den wunderbaren Sonntagsschulgeschichten im Alten Testament, Mose und Aaron stehen vor dem Pharao, der Stab des Mose auf den Boden geworfen, hat sich verwandelt in einen Drachen sogar, steht im Hebräischen, Pharao erschreckt, besinnt sich, ruft seine Zauberer, die werfen ihre Stäbe auf den Boden und dem Mose und dem Aaron gegenüber sind eine Anzahl ägyptische Drachen. Jetzt triumphiert der Pharao und währenddem der Pharao triumphiert, und Mose und Aaron, ja, vielleicht erschrocken dastehen, ja, passiert was. Vor lauter Triumph, der Pharao und sein Stab übersehen, währenddem er triumphiert, der Pharao, verschlingt der Drache des Mose alle Drachen der Ägypter. Oh. Hat sich die Situation auch von einem Augenblick zum anderen ins Gegenteil verwandelt? Ja, und was geschieht jetzt? Also, wer hat wen verschlungen hier? Der Stab des Mose hat die Stäbe der Ägypter verschlungen, dürfen wir ja mal so sagen. Ne? In Form von Drachen, von unheimlichen Dämonen, dämonischen Wesen. Ne? Mose, haben wir gelernt, stellt Gott dar. Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Aaron, dein Bruder, ist ein Prophet. Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht. Er ist ein Prophet. Mose stellt Gott dar. Wen stellt dann der Hirtenstab des Mose dar? Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Wie heißt dann dieser Hirtenstab Gottes? Der heißt Jesus Christus. Ließ Gott diesen Hirtenstab oder dieses Zepter Gottes, Jesus Christus, eines Tages auch auf die Erde gleiten, auf die Erde herunterkommen. Jawohl. Was geschah mit dem Hirtenstab Gottes, als er die Erde berührte? Ließ er sich zum Fluch der ganzen Schöpfung machen. Bildlich gesprochen, wie Jesus das selber sagt, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also, als Schlange muss der Heilige Gott jetzt erhöht werden. Und in diesem Zustand, wo Satan über ihn, der große Pharao, triumphierte, ne, verschlang jetzt der Heilige Gottes in Gestalt eines Drachen, einer Schlange, sämtliche Schlangen, alles Schlangenwesen Satans in der ganzen Schöpfung. Also, so war Gott in Christo, und hat den Tod, von dem wir lesen, der die Gewalt des ganzen Todeswesen hat, ist der Teufel, steht geschrieben. So. Also, was hat Gott in Christus gemacht, nachdem er sich zur Schlange hat machen lassen, zur Sünde der ganzen Welt und zum Fluch, der auf der ganzen Schöpfung lastet? Das dem Gesetz Unmögliche getan. Wunderbar. Jetzt nicht nur, wo ist, o Tod, dein Sieg, wo ist, o Tod, dein Stachel, sondern der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Ah. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Wer hat die Gewalt des Todes? Wer ist der personifizierte Tod? Wie Christus das personifizierte Leben ist? Satan. Du Schlange, wirst ihm den Weidesamen in die Ferse stecken. Der Stachel des Todes. Triumphiert, dass er jetzt den Christus Gottes erledigt hat. Und siehe da, Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz, dürfen wir gar niemand sagen. Dass die Sünde in der ganzen Schöpfung Kraft dieses Gesetzes, das heilig, gerecht und gut ist, sich als das offenbart hat, was wirklich unter dem Begriff der Sünde an Widergöttlichkeit und Schrecklichkeit und Dämonie und jeder Macht der Finsternis vorhanden ist. Zurück zu unserer Stelle, 2. Korinther 5. Haben wir das Wort für uns? Bitte Kassette wenden. damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Also wieder bestätigt, dass wir jetzt näher ansehen durften, von Christus verschlungen, wunderbar. Warum wunderbar? Warum warte ich einen Moment? Was verschlungen ist, kommt in die Eingeweide. Und was haben wir da gelernt? Eingeweide gehören zu den Gliedern am Leib des Menschen, aber wunderbar als Schattenbild auf den Leib des Christus. Gibt es ein Wort, das uns sagt, dass es unanständige Glieder gibt an unserem Leib? Steht so etwas da? Unehrenhafte Glieder, die verachtet sind. Und gerade die sind nötig, sagt er. Und diese verachteten Glieder namens Eingeweide hat Gott wieder benutzt, um innerste Erregungen, ich will es einmal so umschreiben, wie die Übersetzer das sich leisten, innerste Erregungen der Barmherzigkeit des Herzens darzustellen. Im Neuen Testament kommt das Wort Eingeweide etwa 20 Mal vor, dann noch in verschiedenen Verbindungen und meint immer Barmherzigkeit. Eingeweide der Barmherzigkeit. Paulus bittet den Philemon, erquicke meine Eingeweide, wie du die Eingeweide der Heiligen erquickt hast. Ja, gell? Hab kein Übersetzer gewagt, das so zu übersetzen. Ne? Ist zu unanständig? Darf man doch dem geneigten Bibelleser nicht zumuten, eine solche Kost zu servieren. Wir haben gelernt, nur bei Judas. Dort sind dann Eingeweide am Platz. Dürfen hier nicht stehen bleiben, aber bitte. Wenn Gott in Christo, wenn Jesus Christus das ganze stinkende Verwesungsprodukt des Todes verschlungen hat, erstens in Sieg und zweitens, wie lang? In Ewigkeit. Alles während des, was da Todeswesen ist, während allen Zeiten der Zeitfrage. Was das für ihn bedeutet hat. Zu verschlingen, kommt das in was für ein Geweide, was er verschlungen hat? In die vollkommene, kristallklare, allerheiligste Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Die ganze dem Tod und dem Fluch der Verdammnis und allen Gerichten verfallene Schöpfung und alle Geschöpfe. Sagt das aber niemand, ruht seit Golgatha in den Eingeweiden der Barmherzigkeit unseres Gottes. Verstehen wir unseren Gott, dass er ganz ruhig sein kann, was da noch alles geschieht, da in seinen Eingeweiden. Eines nach dem anderen von dem stinkenden Zeug und dem verwesenden Ding wird verwandelt in einen Bestandteil des Leibes des Christus. Bitte? Das Geheimnis des Christus besteht ja darin, dass Gott eines Tages das ganze Weltall in Christo unter ein Haupt zusammengefasst hat. Der uns aber hierzu tüchtig gemacht hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun alle zwei gutes Mutes und wissen, dass während einheimisch in dem Leibe wir, wir von dem Herrn ausheimisch sind. Das heißt, was den Körper betrifft. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schau. Wir sind aber gutes Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leibe dieser Hütte sein und einheimisch bei dem Herrn. Deshalb eifern wir uns auf, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Was liegt in diesem Ausspruch? Es gibt eine Lehre, die sagt, auch wenn der gläubige Mensch stirbt, ist alles aus bei ihm. Der Leib verwest, die Seele geht ins Ungewahrte und der Geist schläft bis zur Entrückung. So. Was steht hier? Nur eine der vielen Zeugnisse. Was steht hier? Ob einheimisch in diesem Leibe noch, so, wie wir jetzt leben, oder ausheimisch von diesem Leibe. Also wenn wir ausheimisch von diesem Leibe sind, tun wir auch noch was. Tun wir alles, um ihm wohl zu gefallen. Also, leider muss ich sagen, großer Irrtum dieser Lehre. Dann wäre nach Römer 8, nach dem Wort, bei uns Gläubigen gilt, der Leib allerdings ist tot und der Sünde will. Da ist kein Unterschied zwischen dem Gläubigen und Ungläubigen, was das äußere Ergehen betrifft. Obwohl unser Leib schon was ist? Ein Tempel des Heiligen Geistes und zweitens schon ein Glied am Leib des Christus. Das ist also auch ein gewaltiger Unterschied. Dann gilt für uns, der Geist aber des Gläubigen ist Leben, ist lebendig gemacht. Und dann lesen wir, so wie nur der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott ist. So weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott ist. Also, auf welchem Gebiet des Gottes und des Menschen liegt der Begriff Wissen um etwas? Wo liegt das? Da? Nein, das ist nur eine Zwischenfunktionsstelle hier. Transformatorenstelle. Beim Geist. Und unser Geist ist lebendig gemacht. Ins Leben gezeugt. Ein ganzer neuer Mensch Gottes. Und wenn der Leib, ja, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Danke, Herr. Schade. So wunderbar. Noch einmal, im Augenblick, wo wir dieses Gewand ablegen, diese Hütte, besitzen wir ja ein aus Gott kommendes Haus. Und auch da wollen wir ihm, hier schon wollen wir ihm wohlgefallen, und natürlich da können wir ihm wohlgefallen, von einem Augenblick zum anderen. Deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Auf dass ein jeder empfange, was er in dem Leibe, getan, nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Dann sagen wir halt, wir haben doch gemeint, sind belehrt worden, wenn der Herr beurteilt und richtet, dann nur so, wie er unser Herz kennt. Weil das Das wird hier nicht verleugnet oder zunichte gemacht, die Tatsache, sondern, was lesen wir in Vers 12? Die solche, die sich rühmen nach dem Ansehen, Vers 12 am Schluss, nach dem Ansehen sich rühmen und nicht nach dem Herzen. Also, vor unserem Gott geht alles nach den Dingen, wie es in unserem Herzen aussieht. Erstens ist der Heilige Geist ausgegossen, wohin? In unser Herz. Darf da unser himmlischer Vater hineinsehen? Was ist auch noch ausgegossen in unser Herzen? Die Liebe Gottes. Ja. Und? Alles, was wir, wenn unser herrliches, uns geschenktes Wort, dass unser ganzer alter Mensch von Gott mit Christus gekreuzigt worden ist, mit Christus gestorben ist, mit Christus begraben worden ist, ein ganz neuer Mensch, Gottes da ist, ne? Dann dürfen wir wissen, an dem Richterstuhl Christi, wenn wir das essen, dieses Wort, mitgekreuzigt, Gesamtbestand des alten Menschen, mit gestorben, mit begraben. Was bleibt noch übrig von unserem alten Menschen in dem Fall? Nichts mehr. Wunderbar. Da stand Gold, Silber, edle Steine. Ganze herrliche Gnade. Wenn wir weiterlesen, da wir, Elberfelder übersetzt leider, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, bitte und dann Anmerkung D lesen, oder da wir die Furcht des Herrn, das heißt, wie sehr der Herr zu fürchten ist, davon Kenntnis haben. Wir wissen ja, wie kostbar die Furcht Gottes für unseren Herrn Jesus Christus ist. Die Furcht Gottes, die Demut des Herzens, sagt die Schrift, ist ein und dasselbe. Kostbar. Wenn Paulus ja das wunderbare Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes verkündigt, dann tut er das mit großer Furcht und vielen Zittern. Warum? Dass er bei dieser hochheiligen, gottgeschenkten Gnade ja nichts sagt oder tut oder sich darstellt, was das im geringsten stören könnte. Diese vollkommene Gnade der Herrlichkeit unseres Gottes. So lesen wir noch abschließend Vers 17 und folgende. Gewaltig. Daher, deshalb, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Wunderbar. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesum Christum, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war und den Kosmos, das Weltall mit sich versöhnt hat. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Was wir jetzt beachten durften heute Abend, ist wiederum nur ein kleiner Bestandteil von der gewaltigen Gotteshandlung auf Golgatha mit allen überragenden herrlichen Folgen alles nun nur noch nach dem Herzen Gottes, unseres Vaters. Das all versöhnt mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Da können wir nur anbeten, uns fragen. Und wie Paulus an einer Stelle schreibt, die lesen wir doch noch, Vers 15 von Kapitel 4. Hören wir gut, was da steht. Denn alles ist um euretwillen geschaffen und da. Also weshalb hat Gott alles geschaffen und alles sich auswirken lassen und Golgatha durchführen lassen? Wer ist Grund dafür? Da sagt nochmal Lot als Eidgenosse. Alles ist um euretwillen da geschaffen. Da müssen wir aber noch einen zweiten Zeugen haben in der Bibel. Erinnern wir uns einfach an das Gleichnis vom im Acker verborgenen Schatz. Wie heißt er? Der heißt der Leib des Christus. Denn der Sohn eines Tages entdeckt hat, was der Vater für ihn bereitet hat in dieser Welt. Und was macht er, als der Sohn entdeckt hat, was der Vater ihm für ein herrliches Geschenk verborgen hat in dieser Welt, nämlich uns? Dann geht der Sohn aus Freude darüber, diesen verborgenen Schatz, dahin und kauft 10 Quadratmeter von dem Acker, wo der Schatz verborgen ist, nicht? Nein, was macht er? Er kauft gerade den ganzen Acker und der ganze Acker ist das ganze Weltall, sagt Jesus, der ganze Kosmos. Aha. Also der ganze Kosmos hat seine Errettung und Erlösung wem zu verdanken? Er hat den dümmsten und törichtesten Tröpfen, die in der Weltgeschichte der Gottes herumlaufen, die seines Erbarmens als erste bedurften. Und denen verdanken alle anderen alles. Halleluja. Ich sage nichts mehr. Also, wir haben noch gehört, um euretwillen ist alles. Na, auf dass der Dank von den vielen überströmen. Haben wir Grund, Überströme zu danken. Nicht nur zu danken, sondern die vielen, dass der Dank der vielen überströme, weil die Herrlichkeiten so überragend sind. Soweit noch. Danke.
Weiteres Band leer.